Einen schönen guten Morgen. Wie soll es auch sein, wir haben heute den Pfingstsonntag und ich habe gedacht, nichts ist besser als ein vorgegebener Text. Den kann man besser bearbeiten, da hat man ein bisschen Zeit nachzudenken und man muss sich auch nichts aussuchen. Den Text habt ihr heute Morgen schon gehört und über diesen Text möchte ich heute Morgen sprechen. Ich habe eine Überschrift gewählt, die heißt Die Kirche, die für eine Verwunderung sorgt. Es ist echt wahr, alle biblischen Texte sind sehr oft für manche Leute sehr provokant. Auch die Kirche an sich, in der gesamten Geschichte gesehen, war immer einerseits provokant, aber für andere sehr angenehm. Und das ist nicht verwunderlich, dass manche Leute mit einer Kirche, mit einer Gemeinde sehr große Schwierigkeiten haben. Das ist auch gerade heute ein sehr großes Problem. Ja, die meisten Gemeinden sind sehr liberal aufgestellt. Das Wort liberal ist ja gar nicht so verkehrt und ist nicht ganz so schlecht. Warum? Weil es heißt einfach nur frei. Aber das Problem ist an dieser Stelle ein anderes. Es ist so ein Doppelsinn. Einerseits sagt man, die Bibel ist schon sehr gut. Man kann sie sehr gut gebrauchen, man kann sie sehr gut lesen. Sie ist auch für den Alltag gar nicht so schlecht, wenn man die Bergpredigt nimmt. Aber man weiß es gar nicht, ob die Wunder zu der Zeit, wo Jesus da gewirkt hat, auch genau so sich zugetragen haben, wie sie es waren. Aber trotzdem sind sie gar nicht so schlecht. Man kann sie ja im übertragenen Sinne gebrauchen. Und hier ist ein Doppelsinn. Wenn alle Wunder, die Jesus damals getan hat, nicht buchstäblich geschehen sind, wie sie aufgeschrieben sind, dann frage ich mich, wie kann ich mich darauf verlassen, dass das in meinem Leben auch so geschieht? Wie kann ich mich darauf verlassen, dass Gottes Segen auch fließen kann? Also, das Problem, die Doppelsinnigkeit, ist schon gewaltig. Und jetzt merken wir, dass da einige Leute aufstehen und sagen, Moment, wenn ihr sagt, dass die Bibel ist nur wie eine Geschichte zu gebrauchen, da haben wir ein großes Problem geschaffen. Sie kann man nicht wörtlich nehmen. Und ich bin total überzeugt, dass die Bibel auch wörtlich verstanden werden kann, da wo sie wörtlich ausgesprochen ist. Natürlich weiß ich auch, das wisst ihr genauso gut wie ich, dass Jesus auch sehr oft in Gleichnissen gesprochen hat. Und dann muss man ein Gleichnis nach dem Gleichnisprinzip auch auslegen. Und da merken wir, die Gemeinde ist immer etwas, was für eine Aufregung sorgt. Und so ist auch unser Text. Unser Text beschreibt eine Gemeinde, die tatsächlich für damalige Zeit eine ganz große Aufregung gesorgt hat. Geschichtsschreiber behaupten, dass zu Pfingsten in etwa nach Jerusalem so um die 1 Million Menschen gekommen sind. Ja, das hat man so nach den Hochrechnungen, aber wie auch immer, es war jedenfalls zu diesem Zeitpunkt eine ganz große Zahl von Menschen in diese Stadt gekommen. Sie beschreiben auch, dass zu dieser Zeit wohl Jerusalem selbst, die Stadt, wenn die alle Besucher weg waren, ungefähr so um die 50.000 Einwohner zählte. Eine schon große Herausforderung, diese große Menge einfach mal unterzukriegen. Aber egal wie, ich möchte mich nicht so sehr auf die Zahlen versteifen. Fakt ist, dass an diesem Tag, wo Gott seinen Geist ausgegossen hat, waren da nicht nur ein paar Leute. Es waren schon eine erhebliche Zahl. Und als er zu Pfingsten seinen Geist ausgegossen hat, interessanterweise geschah es so, dass die Leute, die in Jerusalem wohnten und Besucher waren, es gemerkt haben. Es war absolut klar, offensichtlich. Und da ist das Thema, was ich heute ansagen wollte, geboren. Viele waren verwundert und viele spotteten. Sehr interessant. Und das ist bis heute so. Die Kirche ist so. Und da habe ich mich natürlich gefragt, warum ist es so? Und das ist meines Erachtens nur deswegen so, weil die Kirche oder die Gemeinde als solches ist ein übernatürlicher Organismus. Der ist nicht von Menschen erdacht. Der ist auch nicht von Menschen inszeniert worden. Niemand hat sich hingesetzt und hat einen Plan gemacht und so werden wir die Kirche bauen. Das hat Gott selbst gemacht. Und hier ist es sehr offensichtlich. Und das ist sehr interessant, gerade an diesen Stellen knüpft auch die Bibel an. Die Kirche oder die Gemeinde als solches wird sehr oft, gerade in den Briefen, als ein Leib beschrieben. Nimmt doch 1. Korinther Kapitel 12, ab Vers 12, gut zu merken. Da beschreibt Paulus, wie Gott alle Menschen, sozusagen alle Gläubigen in eine Kirche, in einem Leib hineingepflanzt hat und hat allen eine Gabe gegeben. Und dann beschreibt er, wie dieser Organismus so wunderbar funktioniert. Und wenn wir uns selbst angucken, ich staune sehr oft, wie Gott es so gemacht hat. So wunderbar. Mein Fuß widerspricht nie, wenn ich sage, ich will jemanden besuchen. Meine Hand widerspricht nie, wenn mein Bauch einfach sagt, ich bin leer und brauche was zu essen. Sehr interessant. Wenn ich unsere Gemeinschaft so anschaue, habe ich gedacht, wenn das die Gemeinde ist, wenn das Gottes Sicht, Gottes Beschreibung über die Gemeinde ist, ich glaube, ich befinde mich wohl in einem falschen Film. Oder? Ja, aber Gott hat das so gewollt. Er hat schwache Menschen, Menschen, die sündigen, stolpern und, in eine Gemeinde gesetzt. Tja, und da läuft's sehr wunderbar. Aber was ist der Unterschied zwischen einem Organismus und einer Materie? Ich schlage mal ein bisschen drauf, zwischen dem Organismus, der funktioniert, der lebendig ist, und einem Denkmal. An der Marktkirche stand ich eine ganze Zeit und habe Martin Luther wirklich beobachtet. Aber ich habe eins entdeckt. Der spricht nicht. Der steht nur da, er ist faszinierend, super gut gemacht, aber er spricht nicht. Der Unterschied zu einem Organismus ist der, dass lebendig ist. Versuch mal, deinen Nachbar zu kneifen. Er nimmt sie Hand sofort weg. Ich starb vor diesem Martin Luther, du konntest ihn kneifen, beschmeißen und manche haben die Eier genommen und ihm auch geschmissen, aber er antwortete auch nicht. Ja, merkt ihr? Und das ist genau der Unterschied. Ein Organismus und ein Denkmal, dabei ist der Unterschied der, dass der eine lebt und der andere nicht. Obwohl er wunderbar auszusehen ist. Und ich habe ab und zu so den Gedanken, dass wir als Christen eher so manchmal, ich will nicht gleich sagen, wie Denkmäler sind. Aber es erweckt so in mir dieses Unbehagen, dass man so ist. Fragst du, Zeugnis geben? Naja, weißt du, ich weiß nicht, ob ich mich schämen muss, dass ich in einer Kirche gehöre. Ja, so verschämt, so verschwitzt. Sehr komisch, ne? Oder findet es nicht komisch? Ich finde es komisch. Ich finde es nicht komisch, wenn ich von meinen Kollegen gefragt werde, ob ich in der Kirche war. Das sage ich, das ist doch selbstverständlich. Und jetzt am Dienstag war ich auch zur Arbeit und ich hatte eine sehr kurze Nacht. Ich weiß nicht warum, aber Gott hat mich eben um 4 Uhr morgens geweckt. Ich bin wach, total wach, konnte nicht schlafen und er hat gesagt, na gut, dann guckst du mal rein, was er so geschrieben hat. Und ich las das 2. Kapitel, 1. Buch Mose. Und da war ich so baff, so fasziniert. Und da hat Gott beschrieben, wie er Adam, Eva vorgeführt hat. Und er guckt sie an und ist total überwältigt, fasziniert und sagt, Mensch, das ist mein Fleisch von meinem Fleisch. Die ist so ähnlich. Und der war baff. Eine Kollegin hat da gemerkt, dass mit mir heute irgendwie wohl ein bisschen komisch ist. Ich war irgendwie nicht so gut drauf. Und sie fragt, Alex, was ist los? Sonst bist du ja so ein bisschen lächst doch. Ja, und dann sage ich zu ihr, weißt du was? Ich habe heute Morgen um 4 Uhr morgens eine Offenbarung gehabt. Wieso? Ja, sage ich, weißt du was? Gott hat Adam Eva vorgeführt. Und der war baff, war fasziniert. Die Dame konnte danach lachen. Und sie hat gesagt zu mir, sie hat 4 Kinder, erzieht die 4 Kinder alleine. Ja, sagt sie, das wäre schon nett, wenn ich jemanden zum Entenfüttern hätte. Zum Entenfüttern hätte. Das heißt, mal sprechen könnte, mal einfach zusammen ausgehen oder so. Aber es wird wohl so sein, dass ich alleine bleibe. Und er hat kapiert, dass dieser Text aus der Bibel stammt. Warum können wir nicht so ganz normal mit unseren Menschen umgehen? Können wir? Ja. Wir können das sehr gut. Und das gehört zu unserem Naturell. Ein junger Mensch, das heißt, der ist ungefähr so 10 Jahre alt gewesen, hat diesen Text, er saß in der Kirche, hat sich auch als Kind für Jesus entschieden, ne, und hat diesen Text, diesen lebendigen Organismus so verstanden. Er kommt nach Hause, ne, und dann hat er eine jüngere Schwester, die ist etwa 3 Jahre jünger als er. Und er hört auf, mit dieser Schwester zu spielen. Die Schwester ist sauer, läuft zu ihrer Mutter und sagt, weißt du, Manuel will mit mir nicht spielen. Mutter ist aufgeregt und sagt, Manuel, wieso willst du mit deiner Schwester nicht spielen? Und der sagt, Papa hat gesagt, alle, die Sünder sind, sind tote Wesen. Und meine Schwester lügt ständig. Wie kann ich mit einem toten Wesen spielen? Kann er nicht machen. Klar wurde das Kind nachher aufgeklärt. Aber merkt ihr, wie unterschiedlich wir so diese Texte auffassen? Der hat kapiert, dass wenn der Mensch mit Gott keine Beziehung hat, ist er ein totes Wesen. Das hat ihm Papa, er war ein Prediger, gesagt. Und er hat auch 100% gleich umgesetzt. Da war es nicht ganz so nett. Aber merkt ihr, dass dieser junge Mann, der war etwa 10 Jahre alt, kapiert hat, was hier gemeint war. Man kann natürlich auch sehr gut religiös sein. Und dann besucht man ab und zu die Kirche, nur zu bestimmten Anlässen, aber auch jeden Sonntag. Aber mit Gott und so kann man so sein, dass man nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. Ich will es illustrieren. Also wenn ich mit den Moslems rede, bin ich sehr fasziniert über ihre Hingabe. Wirklich. Der betet 5-mal am Tag. Und das ist uninteressant, ob es gerade auf dem Flughafen ist oder woanders. Er hat sein Gebetsteppich gleich unter den Arm. Gleich unter den Arm. Tja, und wenn man da sitzt, dann kommen die so auf dich zu und sagen, lasst euch nicht irritieren, es ist jetzt unsere Zeit zum Beten, wir werden jetzt beten. Und mitten auf den Flughafen breiten sie ihre Teppiche aus und Richtung Mekka beten sie. Das ist genial, oder? Ich habe noch keinen einzigen Christen gesehen, der das macht. Aber sie haben ein Problem. Sie hören nicht, was Gott sagt. Es ist wahr. Und einem solchen Muslimen, der kommt aus, da muss ich jetzt gleich nachschauen, er war ein Libanese, ist eine christliche CD in die Hände gefallen. Und genau dieser Satz hat ihn so getroffen, dass er so sauer war auf alle Christen, dass sie behaupten, dass sie Gott nicht hören, dass Gott mit ihnen nicht spricht. Und er begann, den Koran zu studieren, fand nichts. Das steht wirklich so. Das steht wirklich, dass Gott den Sündern nicht hört. Steht im Koran. Er ist von einem Imam zum nächsten gelaufen. Der Imam konnte ihm nicht erklären. Aber es ist echt wahr. Gott spricht, aber sie hören ihn nicht. Tja, er hat dann gesagt, es gibt ja nur einen einzigen Ausweg. Er muss sich wohl zu den Christen hin. Und er kommt dann zu diesen Evangelisten und sagt, weißt du was, ich bin so sauer auf dich. Du hast diesen Satz behauptet und ich konnte ihm nicht widerlegen. Kann nicht. Was ist hier? Und der Christ sagt zu ihm, na, wenn ich mit dir so ehrlich rede, ist doch echt wahr, dass du ihm nicht hörst. Ja, sagt er, ich höre ihm nicht. Dann sagt er zu ihm, weißt du was, das Problem bei dir ist, du hast eine falsche Antenne oder gar keine. Dieser Mann war ein Arzt. Er hat es kapiert. Man kann den besten Lautsprecher haben. Man kann ein super Radio, ein ganz teures Radio haben. Du kannst sogar Strom haben. Aber ohne Antenne kannst du nichts empfangen. Das funktioniert übrigens mit den Smartphones genauso. Wenn du in dem Smartphone keine Antenne hast, keine Kommunikation. Du beschäftigst dich nur mit dich selbst. Mit den anderen kannst du nicht kommunizieren. Nach einigen Besuchen sagt er, weißt du was, jetzt bin ich bereit, ich will Christus kennenlernen. Dann kniet er nieder und lädt Christus in sein Leben ein. Und was meint ihr, was als erstes über seine Lippen kommt? Noch im Gebet. Herr, vielen Dank, ich höre dich. Das ist interessant. Auf einmal war die Antenne da und auf einmal verstand er, was Gott sagte. War wieder alles lebendig. Und hier ist so ein Organismus entstanden. So ein Organismus, der lebend ist, der in der Lage ist, Gott zu hören und mit seinen Geschwistern zu kommunizieren. Und er hat sogar einen Platz. Tja, das ist eine Gemeinde. Aber dieses Geschehen geschieht immer auf eine übernatürliche Art. Und das ist echt wahr. Ich habe eine gute Bibliothek und ich habe sämtliche Bücher durchgeblättert und habe wirklich gesucht, ob jemand aus eigener Überlegung nach dem Motto, nach der Logik nach Christ geworden ist. Ich habe gesamte, kann man sagen, Geschichte durchgeblättert und ich habe keinen Menschen gefunden, der sich hingesetzt hat und hat gesagt, so, die Natur funktioniert so, das funktioniert so, ne? Also muss es einen Gott geben und ich werde jetzt an ihn glauben. Habe nicht gefunden. Es könnte sein, dass jemand es kennt, sagt mir diesen Namen. Würde gerne einschreiben. Aber ich hätte gerne jemanden, wenigstens einen Menschen getroffen, der mir sagen könnte, ja, ich bin Christ geworden auf eine natürliche Art, das heißt aus meiner eigenen menschlichen Logik. Hab nicht gefunden. Aber Jesus sagt, alle, die mich angenommen haben, hat er Kinder Gottes genannt. Johannes Kapitel 1, ab Vers 12, 13 nachzulesen. Und in Vers 13 steht, dass das sind Menschen, die nicht mal nach dem Wunsch und Willen eines Mannes geboren sind, sondern von Gott. Und das ist eine Art, eine übernatürliche Art. Aber merkt ihr, wir sind in Kapitel 2 Apostelgeschichte. Hier genau geschieht die Geburt dieser Gemeinde. Sie ist ein absolut übernatürlicher Organismus. Hier haben wir in der Apostelgeschichte drei gewaltige Beweise. Der erste Beweis ist der Wind. Der Geist Gottes kam auf diese Menschen rüber wie ein Wind. So ein Riesengeräusch. Und er war offensichtlich gekommen. Das zweite Phänomen, da waren auf jedem Haupt von diesen 120 Leuten eine Flamme zu sehen. Übernatürlich. Und das dritte Phänomen, sie konnten auf einmal mit einer anderen Sprache, also predigen, steht ja im Luthertext, auszusprechen auf eine mit einer anderen Sprache. Das heißt, sie konnten Russisch, sie konnten Deutsch, sie konnten im Prinzip alle Sprachen, die damals dort vorgewesen waren. Es ist ein Phänomen. Und die Leute waren verwundert. Denn sie wussten, dass diese Leute, die dort stehen, sie waren aus Galiläa. Und sie sagten, das ist unmöglich, das sind ja alles nur Fischer. Der am besten ausgebildet war, war der nur der Matthäus. Der war ein Zollbeamter. Die waren schon gut gebildet. Zumindest von den Steuern verstand der was. Ja? Eigene Tasche hat er natürlich gut bedient, das war auch klar. Ne? Aber von allen Leuten, niemand hat etwas beendet und trotzdem sprachen sie mehrere Sprachen. Und das ist ein Phänomen, was sie noch nie so getroffen haben. Und es ist kein Wunder, dass diese Leute auf einmal verwundert waren. Ist überhaupt kein Wunder. Das ist in unserer Zeit so. Wenn man auch Abitur beendet hat, Englisch kann man trotzdem noch nicht so gut. Man muss in dieses Land fahren und einige Zeit dort verbringen, damit man die Sprache so kennenlernt. Als ich nach Deutschland kam, habe ich gedacht, naja, du bist ja ein Deutscher, na, du verstehst ja schon und ich verstand auch etwas. Ne? Aber als man denn mir sagte, pass mal auf, unterschreib mal, ich konnte ja nicht mal unterschreiben, obwohl ich in der Schule das Alphabet gelernt habe. Da merkt man, um Sprachen zu kennen, muss man schon etwas gebildet sein. Aber hier stehen ungebildete Leute und auf einmal sprechen sie in diesen Sprachen. Aber die Sprachen waren so gut, sehr gut verständlich. Alle haben ganz klipp und klar verstanden, wovon die Rede geht. Und die Rede war, sie sprachen von den Wundern Gottes. Also das heißt, wenn der Heilige Geist in uns hineinkommt, kann es nicht so sein, dass die Umgebung es nicht merkt. Es kann nicht sein. Es funktioniert auch nicht. Wenn der Heilige Geist diese dritte Person, die Gott hier ausgießt, in einen Menschen hineinkommt, so werden die Nachbarn merken. Das ist ein Fakt. Es ist ein absoluter Fakt. Ja, ich habe ein Zeugnis gehört. Ein junger Mann hat sich bekehrt, der war so in etwa 10. Klasse, sollte Abitur bald beenden haben. Ja, und dann hat man ihn gefragt, haben denn die Leute gemerkt, dass du jetzt Christ bist? Oh, sagt er, Gott sei Dank nicht. Puh, als ich dieses Zeugnis hörte, ich war baff. Ich war nicht nur baff, ich bin erschüttert. Dass unsere Umgebung es nicht merkt, dass Christus in uns wohnt. Es funktioniert nicht. Es kann nicht funktionieren. Da gibt es nur im Prinzip eine Antwort. Entweder hast du dich entschieden, aber nicht fühlen lassen. Oder du lebst in einem Widerspruch zu dem, was er sagt. Dann werden die Leute auch nicht merken. Denn bist du so wie sie, so wie alle anderen. Das geht nicht. Dieser Geist kam runter und alle haben es gemerkt. Ich habe in Russland ein sehr gutes Beispiel gehört. Da war ein Mann, der war im Prinzip Alkoholiker und er hatte seine Kinder, seine Frau, alles vernachlässigt und ist so immer schön durch die Gegend gelaufen. Und in diese Stadt, in dieses kleine Dorf, kam auch ein Prediger Und ich weiß nicht, er hat einfach in diesen Nacht keine Bleibe gefunden. Und er blieb auf der Straße. Und dann traf er diesen Alkoholiker auf der Straße. Ich denke, dass es Gottes Plan war, dass er diesen Mann trifft. Und in dieser Nacht hat er mit diesem Alkoholiker gesprochen. Und der Alkoholiker, obwohl er unter Droge stand, hat auf einmal begriffen, er lebt in einem Widerspruch mit Gott. Und er bekehrt sich. Ich weiß nicht, wie das geht, wie man das in einem Rauschzustand trotzdem noch begreifen kann. Das weiß ich nicht. Fakt ist, er ist noch in dieser Nacht nach Hause gegangen und hat seitdem nie mehr diese Spirituosen angerührt. Wisst ihr, was das Wunder war am nächsten Tag? Der Hund hat es gemerkt. Sein Herr hier kam nach Hause, sonst lief er ständig in die Bude. Und jetzt kommt er nach Hause und der Hund geht auf ihn drauf zu und legt sich so mit den Pfoten nach oben. Begegnet ihm. Er war baff. Dass auf einmal sogar der Hund gemerkt hat, dass mal in ihm eine Veränderung geschehen ist. Tja. Das ist doch cool, oder? Aber genau das ist der Punkt. Wenn der Heilige Geist in uns die Wohnung genommen hat, so geschieht eine Veränderung. Und sie ist bemerkbar. Tja, ich kann von mir ein Zeugnis geben, als ich damals, ich war da so ungefähr so 28 Jahre alt, meine Frau hochschwanger, ne, mit unserem letzten Kind. Und Alex hat gemerkt, bei ihm ist eine Sünde, die nie vergeben werden kann. Ja, ich habe sie ja gemacht, noch damals, mit 24 in der Sowjetunion. Da fahre ich nie zurück. Die Grenze ist zu. Ich habe begonnen, Briefe zu schreiben, dass die Leute doch hingehen sollten, also zu den Christen, ja, und sie sollten doch bezahlen, ich würde gerne das wieder erstarten. Sie schreiben mir zurück, cool, dass du uns die Briefe schreibst, aber jetzt müssen wir für dich deine Schuld bekennen und dann noch bezahlen. Geht nicht. Weißt du, was passierte? Ich war hochtragend depressiv. Ich merkte, ich habe keine Vergebung. Das ist ganz hart. Wenn man weiß, alles ist zu und du kriegst keine Vergebung mehr. Tja, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe gesagt, an diesem Abend, es ist das besser, wenn du selber lieber weggehst, das heißt Selbstmord begehst, ne, anstatt du noch mit diesem schlechten Gewissen plagst und dann womöglich das noch auf die Kinder überträgst, ne, und auf die Frau, und das begann ich ja auch. Ich war unausstehlich. Tja, ihr kennt ja, wie man so in depressivem Zustand ist. Das ist ganz hart. Das Gewissen plagt, du hast keine Vergebung. Und du kriegst keine. Dann habe ich gesagt, entweder oder. Bin ich noch ins Schlafzimmer gegangen. Alle unsere Kinder lagen neben Erna so schön rum. Und ich dachte, Feigling. Du lässt diese Leute allein. Tja, Ich erinnerte mich aber an David. Wisst ihr, was David machte, als er begonnen und verstanden hat, dass er keine Vergebung mehr hat? Er schmiss sich auf den Boden und lag. Ich bin ins Wohnzimmer gegangen. Ich habe mich flach auf den Boden gelegt und habe gesagt, so, entweder du vergibst mir oder ich stehe nicht auf. Ich weiß nicht, wie lange ich lag. Stunde, zwei. Es war auch uninteressant. Aber auf einmal hörte ich eine Stimme. Sie war so akustisch, so normal, so menschlich klar. Steh auf, ich habe dir vergeben. Tja, ich kann nur sagen, seit dem Moment ist ein anderer Alex aufgestanden. Ich habe auf einmal gemerkt, was das heißt, Vergebung zu empfangen. Ein neuer Mensch werden. Und ich kann euch garantieren, das haben alle bei uns gemerkt. Und nach einer Zeit lang sogar meine Frau. Tja, wir hatten dann schon vier Kinder und ich gehe und gucke, meine Erna knickt ein und geht schlimmer und schlimmer. Und ich sagte, ja, was soll ich jetzt machen? Ich stehe nur jetzt mal da. Vier Kinder. Und ich dachte, tja, wenn du 40 bist, willst du doch nicht mit einer Oma verheiratet sein, oder? Ja, man kann ja 40 Jahre alt sein, aber so aussehen als 60. Oder? Kann man. Was habe ich gesagt? Samstag und Sonntag ist dein Tag. Und Erna ruht jetzt aus. Und seitdem könnt ihr uns besuchen. Sonntag wird Essen kochen Alexander Renz. Warum? Nicht nur, weil es kann. Und das müsst ihr jetzt euch nicht sagen. Ja, Alex hat begriffen. Nein. Hier muss man einen Punkt stellen. Das hat der Heilige Geist gemacht. Der hat auf einmal in mir etwas erweckt, was ich vorher als Mann überhaupt nicht kannte. Die Frauen wissen ja, wie die Männer ticken. Klarer Text, klare Ansage, spurst du nicht, rechts, links, zack, weg, fertig. Aus. Das gibt es nicht mehr. Und dann merken wir, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, geschieht 100% in deinem Leben eine Veränderung. Wenn sie nicht geschehen ist, tja, dann suche ihn. Dann suche Gott und bete, dass er den Dienst schickt. Aber was macht diesen Menschen so anders? Und da bin ich auf eine sehr gute Bibelstelle gestoßen. Jesus hat gesagt, wenn ich diesen Geist schicke, wird dieser Geist dir erklären als erstes, wer ich bin. Da steht nämlich geschrieben, das ist Johannes Kapitel 16, dass er wird dich überzeugen, dass Jesus der Christus ist. Und das geschieht wirklich auf 100%. Das merke ich, dass die Jünger eigentlich an diesem Tag genau das verstanden haben. Auf einmal ist Christus in ihnen so groß geworden. Niemand musste mehr ihnen erklären, was das heißt, die Auferstehung. Sie haben sofort begriffen, sie haben in Christus den Gottessohn gesehen. Ja, sie haben davon gesprochen, schon in den Evangelien steht es ja geschrieben. Aber so wirklich verstanden haben wir es erst jetzt. Und in der Apostelgeschichte wird ihr nur einen Namen hören. Das ist Jesus Christus, der gestorben ist und auferstanden. Und in diesem Namen sagt Paulus im Kapitel 17, tu Buße. Tja, also merken wir, wenn dieser Geist Gottes in uns kommt, als erstes, was er uns klar machen wird, wer Jesus ist. Und wer wird ihm groß machen in deinem Leben? Deine Sicht wird eine andere. Du wirst eine veränderte Sicht auf Gott haben. Auf einmal wird aus dem Schöpfer Gott auf einmal Vater Gott. Ist doch ein Riesenunterschied, oder? Ich kommuniziere, wenn ich jetzt bete, nicht mehr mit dem Schöpfer. Ich kommuniziere mit meinem Vater. Ja, wahr ist, ich habe mit diesem Vater Gott ein großes Problem gehabt zum Anfang. Warum? Weil ich ihm so dachte, wie mein Vater war. Aber er ist doch nicht so. Er ist nicht uns Väter identisch. Er ist ganz anders. Er ist absolut heilig auf einer Seite und auf anderer Seite so liebevoll, und zwar in absolutem Sinne. Und auf einmal habe ich kapiert, ich habe jetzt hier mit einem Vater zu tun und nicht mehr mit einem Richter, der mich fragen wird, was du machst. Meine Sicht auf die alle Dinge ist total eine andere. Ich verstehe die Welt ganz anders. Ich verstehe die Entstehung der Welt unter anderem Aspekt. Obwohl ich vom Kommunismus her anders gelehrt worden bin. Es ist eine ganz andere Vorstellung. Und das geschieht hier. Und deswegen verstehe ich, dass sie auf einmal auf vielerlei Sprachen über die Taten Gottes reden konnten. Das ist ja logisch, ganz normal. Und das ist das, was jetzt kommen muss. Sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und das ist das, was, denke ich mal, wir als Kirche, als Gemeinde nötig, dringend nötig brauchen. Was ist erfüllt sein mit dem Heiligen Geist? Es gibt da einige Vorstellungen, wie man das erklären kann. Ich fand sie alle nicht passend. Und ich habe mir eine eigene gebastelt. Meine eigene Erklärung dafür ist das, das heißt, ich bin überwältigt von den Dingen, die Gott mit mir gemacht hat. Ich bin so überwältigt, dass ich nicht aufhören kann, von dem zu reden. Ich bin so angesteckt, dass das in mir brennt wie Feuer. Kennt ihr solche Leute? Ich kenne sie. Das sind Christen. Aber auch unter Nicht-Christen gibt es sowas. Ja? Ich habe da auf der Arbeit bei uns einen Typen, der ist ein Segler. Was meint ihr, wovon redet er den ganzen Tag? Der beschäftigt uns nichts mit nichts anderes, als nur mit den Segeln. Und dass er doch vorhat, irgendwann eine Weltumsegelung zu machen. Und dann malt er, welches Schiff er kaufen will und alles Mögliche. Und das jeden Tag. Wir sind schon sauer über ihn und sagen, jetzt halte mal endlich mal. Ne? Ich sage jetzt in der Kirche nicht dieses Wort. Ja? Aber ich habe geguckt, der Mann ist überwältigt. Der Mann ist angezündet. Weil er hat nichts anderes im Kopf. Er hat wirklich nichts anderes im Kopf. Aber lass uns mal weiter runtergehen. Wenn ihr einen Angler trifft, was meint ihr, was er mit euch macht? Er wird euch bekehren, Angler zu werden. Er wird euch erklären, wie das schön ist, am Ufer zu sitzen und so entspannt zu sein und auf einmal mit der Natur eins zu werden. Ja, und dann auf einmal, wenn der Fisch da anbeißt und der war, so groß war er. Eigentlich war er so, ne? Aber er war so groß und er ist runtergesprungen. Der ist so sauer, so traurig. Das wird er euch ständig erklären. Der ist angesteckt. Der ist überwältigt. Und wenn ich da an meine jungen Leute denke, so denke ich an den Smartphone. Ich habe schon gehört, dass junge Leute gesagt haben, ohne Smartphone kann ich nicht leben. Und ich sage, oh, das kann nicht sein. Ne? Das kann ja echt nicht sein. Aber sie sind so überwältigt, so drin, dass sie ohne die nicht mal schlafen gehen können. Sind 5 Minuten gerade von der Schule gekommen, Smartphone in der Hand, ich muss mal meine Freundin was schreiben. Ja. Überwältigt von den Dingen, die sie so erleben. Das ist genau das identisch, nicht ganz das gleiche, aber überwältigt sein vom Heiligen Geist. Überfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Erfüllt sein. Und ich denke, das ist so passend. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt hat, dann hat er uns. Dann hat er uns. Als ich an diesem Abend mich bekehrt habe, zum dritten Mal, dann habe ich kein Problem mehr mit dem Gottesgesetz. Wisst ihr, interessanterweise, ich beginne das Gesetz Gottes zu studieren, ich verstehe es nicht ganz, aber ich liebe es. Und ich habe damit überhaupt kein Problem mehr. Ich begann zu lieben, was ich vorher als eine Bedrohung empfand, als eine Grenze empfand. Wie kann mir jemand sagen, dass ich dies und jenes nicht darf? Das ist ein falscher Anfang. Ich habe jetzt mit Gott ein ganz anderes Verhältnis. Auch zu seinem Gesetz habe ich ein anderes Verhältnis. Sein Gesetz ist auf einmal für mich eine Leuchte, die den Weg mir zeigt. Das hat der Heilige Geist gemacht. Er hat mir auf einmal offenbart, dass das eigentlich sehr gut ist. Er hat mir offenbart, dass wenn ich auch gestrauchelt bin, ja, dass ich jetzt auf einmal mit dem Vater wie mit einem Sohn, Vater-Sohn-Verhältnis reden kann. Ich kann mit ihm sagen, pass mal auf, Vater, jawohl, dein Sohn hat wieder hier Mist gebaut. Der ist wieder mal da reingerutscht, wo nicht soll. Ja, du hast mich gewarnt, ich habe es nicht gehört. Verzeih. Und interessanterweise, ich habe dann wieder einen Frieden und das tue ich jeden Abend. Die Leute staunen, dass ich wenn ich mich hingelegt habe. Ihr könnt in mein Zimmer reinkommen und mich nach 10 Minuten raustragen. Ich schlafe fest wie Baby. Ja, meine alle Probleme, alle Sorgen habe ich vorher Jesus gesagt. Ich habe bekannt, was mir bewusst war, dass ich nicht in Ordnung gebracht habe. Und er hat mir alles vergeben und ich kann schlafen wie Baby. Schön, ne? Aber das macht der Heilige Geist. Das macht seine Fülle aus. Der offenbart dir das. Der zeigt dir das. Und das geschah hier. Diese Leute waren vom Heiligen Geist komplett erfüllt. Und ich staune über die Apostelgeschichte. Ich staune wirklich. Das ist das, was wir dringend, ganz dringend unter uns brauchen. Wisst ihr, was passierte, als hier diese Leute erfüllt waren mit dem Heiligen Geist? Da steht geschrieben, sie hielten Punkt Nummer 1 an der Lehre. Es war denen gar nicht so viel, dass man sie belehrte. Ich weiß, dass gerade in unserer Zeit ist das ein richtig großes Problem. Und ich merke, wenn ich mit meinen Kollegen und woanders mit den Leuten spreche, sie brauchen immer ein Beispiel. Du kannst nicht sagen, so sündige nicht, und dann musst du sagen, warum nicht. Das ist ja komisch. Weil sie zum Verständnis der Sünde überhaupt nichts mit anfangen können. Weil Sünde ist auf ganz kleinen Bereich eingegrenzt. Wisst ihr, wo drauf? Wenn man am Tisch sitzt und 2 Kuchen zu viel isst. Oh, ich habe heute gesündigt. 2 Kuchen zu viel. Auf welches Niveau ist das alles runtergekommen? Sünde ist, wenn du oder ich in einem Widerspruch zu Gott lebst, zu seinem Gesetz. Das ist Sünde. Auch wenn du da 1-2 Kuchen zu viel gegessen hast, kannst du abstrampeln, 3-mal ums Haus herum oder vielleicht 10 Kilometer Lauf, ist alles weg. Aber das andere nicht. Das andere ist nach 10 Kilometer Lauf nicht weg. Das hat mit der Fülle des Geistes zu tun. Fülle des Geistes in unserer Situation ist nichts anderes als eine Hingabe. Je mehr du dich Gott auslieferst, umso präsenter wird er in deinem Leben sein. War das jetzt verständlich? Ja, ne? Manchmal mache ich komische Experimente, aber ich werde jetzt schließen und dieses Experiment nicht erzählen. Mache ich ja für Arbeit. Ja. Die Damen wissen schon, weil bei uns sehr viele Frauen arbeiten. Ja, sie müssen arbeiten, weil ja, einige haben Häuser gekauft und wenn die Frau nicht mitarbeitet, können sie es ja nicht bezahlen. Ja, weil das Geld nicht ausreicht und dann will man ja auch noch ein bisschen in den Urlaub fahren und hin und her. Und das ist ja alles verständlich. Aber auch viele arbeiten und sind alleinerziehend. Das ist noch härter. Ja, und da mache ich ab und zu so Experimente auf die Hingabe. Und weißt du, was ich festgestellt habe? Dass die Frauen sehr gerne die Situation kontrollieren. Auch ihre Männer. Schade. Wo habe ich es festgemacht? Wenn die Mutter gesagt hat, dem Kind, Du sollst deine Tasche abends packen. Garantiere ich euch, sie wird es morgens nochmal überprüfen, obwohl sie es abends schon gemacht hat. Nicht jede, aber die meisten. Ist doch Kontrolle, oder? Ehrlich. Und wenn du deinem Mann gesagt hast, dass er was machen soll, dann warte, bis er es macht. Wenn du beginnst, ihn zu kontrollieren, hast du ein Problem. Er wird es nicht machen. Du wirst dich ärgern. Und das ist sehr oft. Schade. Aber wisst ihr, woher das kommt? Und da bin ich wieder bei diesem Punkt. Das kommt, dass wir als Christen nicht aus der Fülle des Geistes leben. Jesus hat sich seinen Vater so hingegeben, er starb und der Vater hat ihn auch verweckt. Was für ein Vertrauen! Aber wir sollten doch so sein wie er. Wir sollten einander genau dieses Vertrauen eingeben. Ja, meine Zeit ist weggelaufen. Ich möchte schließen. Ich hoffe, dass wir verstanden haben, dass diese Gemeinde, die ich jetzt beschrieben habe, wird wirklich zur Verwunderung sorgen. Und ich kann euch garantieren, diese Gemeinde wird Kinder haben. Denn zu dieser Gemeinde steht in der Apostelgeschichte, Gott hat hinzugetan. Es kann nicht anders sein. In einer Gemeinde, die lebt, die mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, dass sie keine Kinder hat. Es gibt nichts. Es funktioniert nicht. Aber in eine tote Gemeinde, wie soll Gott dort Kinder hinzufügen? Schwierig. Ich hoffe, dass wir heute angesteckt sind und dass wir wirklich beten werden, Herr Jesus, fülle mich neu mit deinem Geist. Amen.